antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn die Schrift schon jener, an die das Wort Gottes erging, Götter genannt hat, und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren, wie könnt ihr da dem, welchen der Vater geheiligt und den er in die Welt gesandt hat, Lästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht mir selbst, so doch den Werken, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Er zog nun wieder in das Ostjordanland, an dem Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. Da kamen viele zu ihm und sagten: Johannes hat zwar keinerlei Wunderzeichen getan, alles aber, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr gewesen. Und viele glaubten dort an ihn. Jesus befindet sich im oder am Tempel. Das lesen wir in den Versen 22 und 23 dieses Kapitels. Damals fand das Fest der Tempelweihe in Jerusalem statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel und in der Halle Salomos umher. Und das ist wichtig für den weiteren Verlauf dieser Predigt, denn Johannes verbindet dieses Fest mit einigen der Aussagen Jesu. Zuvor hat Jesus sich als den guten Hirten geoffenbart. Und nicht nur ein guter Hirte, sondern der gute Hirte, der wahre Hirte. Und er sagt ihnen auch in Vers 30 deutlich: Ich und der Vater sind eins. Dies erzürnt sie. Die Predigt ist in drei Hauptpunkte gegliedert, und zwar: Glaube an Jesus, den Sohn Gottes. Erstens, denn seine Werke bestätigen ihn. Glaube an Jesus. Zweitens, denn Gott der Vater hat ihn dazu bestimmt. Und drittens, denn die Schrift und die Propheten zeugen von ihm. Jesus soll erneut gesteinigt werden. Das kommt im Leben Jesu öfters vor, denn immer wieder behauptet er, der Sohn Gottes zu sein. Und dies bringt die Menschen dazu, ihn steinigen zu wollen. Und in den anderen Fällen ist Jesus immer wieder dann von ihnen gegangen. Er ist ganz schnell fort gewesen und die Meute konnte nichts ausrichten. Diesmal ist es anders. Jesus sucht nämlich die Konfrontation. Vers 32. Viele gute Werke habe ich euch vom Vater her sehen lassen. Welches von diesen Werken ist es, wegen dessen ihr mich steinigen wollt? Diesmal geht Jesus auf sie ein und er möchte ihre Motivation erfahren, warum sie ihn steinigen wollen. Was ist der Anlass, dass sie den Sohn Gottes töten wollen? Und Jesus unterstreicht in seiner Frage ganz deutlich seinen völligen Gehorsam zum Vater. Er vollbringt nicht seine eigenen Werke, sondern er vollbringt die Werke des Vaters. Er hat es ihnen schon lange deutlich gemacht. Die Werke, die ich tue ich nicht aus mir selbst, sondern ich tue sie im Gehorsam zum Vater. Alles, was ihr bei mir seht, seht ihr auch beim Vater. Ich und der Vater sind eins, nicht weil ich irgendetwas tue, sondern weil Gott vor Zeiten vorherbestimmt hat, was zu tun ist, was der Messias tun soll, und der Messias tut es. Und ihr könnt diese Werke sehen und ich vollbringe sie vor euren Augen, ich vollbringe Wunder, damit ihr glaubt. Also welches der Werke nun, die ich tue, bringt euch dazu, mich umzubringen? Und die aufgebrachte Menge entgegnet. Vers 33. Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der doch nur ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die aufgebrachte Menge kann bei Jesus in seinen Werken nichts finden. Die Werke sind vollkommen. Sie sehen sein Leben an. Es ist vollkommen. Es ist ein perfektes Leben. Jesus sollte immer wieder eine Falle gestellt werden von den Pharisäern. Sie kommen mit den komischsten Fragen, sie bauen alle möglichen Gedankengerüste auf, sie versuchen ihn bei Feiern, bei denen Zöllner und Sünder sitzen, zu ertappen bei irgendeiner Sünde, und sie können es nicht. Sie werden jedes Mal abgewehrt. Entweder durch Jesu Weisheit, durch Worte oder indem sie sehen, was er tut, und sie können ihm nichts entgegnen. Auch die Anschuldigung, dass er am Sabbat das Sabbatgebot bricht, hat Jesus ihnen deutlich gemacht, dass dem nicht so ist. Er ist der Herr des Sabbats und er hat etwas Gutes am Sabbat getan. Er heilt Menschen am Sabbat und sie sind so blind für dieses große Wunder Gottes, dass sie ihn steinigen wollen. Und Jesus wird hier nicht aus politischer Motivation getötet. Das ist nämlich heute eine der größten und interessantesten Argumente für bestimmte christliche Kreise. Dass man den Sühnetod Jesu abmildert oder auch gar nicht vom Sühnetod spricht, sondern dass Jesus einfach ein politischer Anführer war, der einen Aufstand geplant hat. Oder zumindest die Leute hätten es so verstanden. Und die Motivation der Juden war deswegen, ihn aus dem Weg zu räumen, weil er ihnen zu groß und mächtig geworden ist. Diese Stelle, das ist jetzt der Höhepunkt, zeigt deutlich, dass dem nicht so ist. Jesus versucht keinen politischen Aufstand hier zu vollbringen. Überhaupt, Johannes 10 ist so der erste Abschluss des Wirken Jesu. Und hier kommt alles nochmal zusammen, eine sogenannte Kulmination. Alles, was hier nochmal auf Jesus hereinprasselt, entgegnet er mit dem, dass sie an ihn glauben müssen, weil er Gott ist. Jesus wird nicht aus politischer Motivation getötet. Er versucht keinen Aufstand durch seine Werke zu tun. Seine Werke sind makellos, das müssen sie anerkennen. Sie wollen ihn nicht wegen der Werke steinigen. Er soll sterben, weil er sich Gott gleich macht. Weil er behauptet, Gott zu sein. In vielen Religionen ist Jesus ein großartiger Lehrer. Und viele Leute, die heute leben, wenn man mit ihnen über Jesus spricht, sehen in ihm einen großen Anführer, dessen Reden bis heute überliefert worden sind, in denen er uns die goldene Regel gebracht hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der uns ein moralisches Leben vorgelebt hat und auch uns erklärt hat, wie wir moralisch zu leben haben. Er reiht sich in eine Reihe von vielen Propheten ein, die Gott gesandt hat, oder in eine Reihe von vielen verschiedenen Lehrern, die irgendwann mal in die Weltgeschichte gekommen sind, irgendwas behauptet haben und dann wieder gegangen sind. Wir können viel Gutes von ihm lernen. Diesen Anspruch hat Jesus nicht. Er zeigt den Pharisäern deutlich, und die Pharisäer, ihre Reaktion zeigt es auch deutlich, dass sie nicht irgendeinen Morallehrer töten. Denn du tötest einen Morallehrer nicht einfach nur, weil er irgendwas gesagt hat. Viele von ihnen sind gestorben, weil sie dann gegen ihre Lehren gehandelt haben oder zu groß geworden sind. Jesus behauptet, im Gegensatz zu anderen Propheten und anderen Menschen, die behauptet haben, von Gott gekommen zu sein, dass er Gott persönlich ist. Er möchte nicht nur als Prophet gesehen werden. Er möchte auch nicht als Morallehrer gesehen werden. Es ist nicht falsch, Jesus auch als Lehrer zu sehen. Er hat uns nämlich vieles mitgeteilt, worüber wir nicht nur einfach denken sollten, sondern auch handeln. Die Bergpredigt ist dazu da, dass wir von ihr lernen und für unser Leben Anwendung finden, wie wir zu leben haben. Jesus hat natürlich gelehrt und war Lehrer. Aber er ist nicht einer der Lehrer. Er ist auch nicht einer der Hirten, wie er gezeigt hat. Sondern er ist der Lehrer, wenn überhaupt. Und vielmehr, er ist Gott. Und diese Vorstellung raubt vielen Menschen das Verständnis, dass sie nicht nur einfach Jesus hören sollten oder von ihm lesen und dann erwägen sollten, ob man mal so leben sollte. Vielleicht ist das wirklich gut, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Vielleicht ist das auch wirklich gut, nicht zu töten. Jesus hat nicht diesen Anspruch, dass du seine Reden und sein Werk nimmst, es liest und dann Erwägungen anstellst. Jesus möchte, dass du an ihn glaubst, weil er Gott ist. Weil das, was er sagt, Maßstab für dein Leben und für mein Leben hat. Weil das, was er gelebt und gelehrt hat, lebensentscheidend ist für dein Leben. C.S. Lewis schreibt dazu in seinem Buch Pardon, ich bin Christ Folgendes. Ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren. Er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Und Lewis verdeutlicht das, was Jesus von allen anderen großen Anführern oder allen anderen Menschen unterscheidet. Die Behauptungen Jesu, sein Leben und Werk, seine Worte und Werk bestätigen ihn als Gott, nicht als irgendeinen anderen. Und die Reaktion der Juden ist deswegen eine angemessene im ersten Blick, wenn sie nicht daran glauben, dass er Gott ist, denn er betreibt dann Gotteslästerung. Und so einer muss gesteinigt werden. Für viele Menschen ist es schwierig an dieser Stelle davon auszugehen, dass Jesus es wirklich hier behauptet hat. Er macht es hier sehr deutlich. Ich und der Vater sind eins. Und nachdem er sie gefragt hat, welches Werk es sie ihn beschuldigen, dass er Böses getan hat, zeigt er ihnen nochmal deutlich, dass er Gott ist. Er gibt es ihnen deutlich zu verstehen, Vers 37 und 38. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht mir selbst, so doch den Werken, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Jesu völliger Gehorsam, Jesu Leben hat die Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater deutlich gemacht. Sie sind eins. Wenn du Jesus gesehen hast, siehst du den Vater. Wenn du vom Vater hörst und was der Vater sagt, siehst du den Sohn, den er gesandt hat. Gott, der Vater, bestätigt seinen Sohn bei der Taufe des Johannes als seinen geliebten Sohn. Gott bestätigt Jesus als den, an den du glauben solltest. Jesu Werke und Worte bestätigen ihn als Messias und sein Leben, Sterben und Auferstehen bezeugen ganz deutlich, er ist der Sohn Gottes. Und Jesus hat den Anspruch, dass du ihm glaubst, dass du an Gott glaubst, der sich in Jesus geoffenbart hat. Vielleicht erwiderst du, ich glaube, und wie hilft mir diese Wahrheit weiterhin? Hier sitzen bestimmt heute viele, die gläubig sind und sind sich bewusst, Jesus ist Gott. Wie hilft mir diese Wahrheit weiter? Der Glaube an Jesus besteht nicht nur darin, dass du einfach diesen Fakt annimmst und sagst, ja, er ist Gottes Sohn. Jesus hat uns ein perfektes Leben vorgelebt und er war völlig gehorsam dem Vater gegenüber. Und von Jesus kannst du für dein Leben lernen. Jesus hat uns damit vorgelebt, wie wir im Gehorsam gegenüber Gott stehen sollten. Nämlich an unseren Werken sollten die Menschen erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus gibt einfach ein deutliches, also es ist nicht mein Beispiel, er zeigt ihnen einfach deutlich, schaut meine Werke an und schließt aus den Werken heraus, ob ich Gottes Sohn bin oder nicht. Und seine Werke haben ihn als Messias und als Sohn Gottes klar bestätigt. Er hat Kranke geheilt, er hat Blinde geheilt, einen Blindgeborenen sehend gemacht, Lahme sind gegangen, Tote sind auferstanden, mehr messianische Wunder hat kein Mensch vollbracht. Es war genug, um deutlich zu sehen, dieser Mann ist durch seine Werke und durch seine Worte bestätigt. Jesus nennt uns seine Jünger dadurch, dass man an unseren Werken auch uns erkennen sollte. Wenn man deine Werke sieht, sieht man Jesus in ihnen. Kannst du mit deinen Werken sagen, ich bin ein Kind Gottes? Nicht falsch verstehen, die Werke sind nicht dafür da, dass du permanent als Kind Gottes bestätigt wirst, sondern wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an Jesus glaubst, werden ganz deutlich Werke fließen, die dich als Kind Gottes bestätigen. Bei Jesus war es genauso. Er musste nicht Werke vollbringen, damit er als Messias bestätigt wird, sondern er tat diese Werke, weil er der Messias ist und war. Und deswegen gibt es ganz deutliche Merkmale für uns als Kinder Gottes, wie wir von Jesus lernen dürfen für unser Leben, dass Menschen, die auf uns blicken, deutlich an unseren Werken erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus sagt es seinen Jüngern ganz deutlich, die Liebe untereinander bezeugt, dass ihr seine Jünger seid. Das ist ein Zeichen für Menschen, die nicht glauben. Sie sehen die Liebe untereinander. Paulus ruft den Philippern zu, dass sie, die verfolgt wurden, die bedrängt worden sind, in einem verkehrten und verdrehten Geschlecht leuchten sollten. Ihr Leuchten sollte sich dadurch zeigen, dass sie nicht murrten. Dass sie diese Zeit, in der Trübsal der Philipper, deutlich mit Danksagung und Lob verbringen sollten. Das sollte die Gegenkultur zu dem bringen, was um die Philippa herum passiert ist. Andere Menschen, die in eine Trübsal gingen, andere Menschen, die irgendwie in Bedrängnis kamen, murrten, wussten nicht mehr weiter, hatten keine Antworten, konnten nicht mehr. Die Philippa sollten Freude haben. Sie sollten ohne Murren und mit Danksagung durch diese Zeit gehen und der verkehrten Welt als Himmelslichter, sagt Paulus, leuchten und deutlich machen, deswegen sind wir Christen. Nicht, weil wir es selbst können, sondern weil Christus uns vorgelebt hat, weil Christus so vorgegangen ist. Deswegen kann auch ich als Licht leuchten in dieser Welt, indem ich mit Danksagung vor dem Herrn lebe. Indem ich Liebe für meine Geschwister habe, indem wir Liebe untereinander haben. Und so kann auch unsere Ortsgemeinde hier leuchten, indem wir Liebe untereinander haben und das deutlich der Menschheit zeigen. So dass nicht nur unsere Worte, die wir auch sagen müssen, das Evangelium wird geglaubt durch Wortverkündigung, sondern dass auch die Werke stimmen. Dass die Menschen die Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das war auch Jesu Ziel. Er tat die Werke, damit der Vater verherrlicht wird und der Vater dann den Sohn verherrlicht. Das Streben und Leben in den guten Werken zeigt unsere Beziehung zu Gott. Er soll Herr unseres Lebens sein, so wie Lewis gesagt hat. Wir können und sollten ihn Herr und Gott nennen, vor ihm niederfallen, an ihn glauben und ihm gehorsam sein. Und an Jesus zu glauben bedeutet damit, gute Werke zu vollbringen im Gehorsam zu Gott. Und dies im Zeugnis und als Zeugnis für diese Welt, dass auch sie gläubig werden an den Sohn Gottes. Der zweite Punkt ist sehr nah am ersten, deswegen könnte man ihn auch als Unterpunkt von dem ersten nehmen. Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, denn der Vater hat von ihm bezeugt, ist nämlich Jesu Argumentation, warum du an ihn glauben sollst. Das sind die ausgelassenen Verse, die wir uns jetzt angucken. Das sind die Verse 34 bis 36. Jesus entgegnet nämlich ihnen, dass sie sagen, er ist nur ein Mensch und macht sich selbst zu Gott. Deswegen wollen sie ihn steinigen. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn die Schrift schon jene, an die das Wort erging, Götter genannt hat, und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren, wie könnt ihr da dem, welchen der Vater geheiligt und den er in die Welt gesandt hat, Lästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Jesus fordert das Denken der Pharisäer und der umstehenden Leute um ihn herum, dieser aufgebrachten Meute heraus. Wen bezeichnet die Bibel als Gott, Götter oder als Sohn Gottes? Und den Umherstehenden sollten einige dieser Begriffe ganz deutlich bekannt sein. Im Alten Testament ist die Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott als eine Vater-Sohn-Beziehung bekannt. Israel ist der Sohn, Gott sein Vater. Das ist eine Bezeichnung, die die Juden nicht für sich selbst nahmen, aber kollektiv als Volk kannten sie diese Beziehung von wir als Volk sind Sohn des Vaters. Die aufgebrachte Meute sollte sich auch an Psalm 82 erinnern, an den Psalm Asaphs. Jesus verwendet dieses direkte Zitat, um sie herauszufordern, denn die Behauptung, erstmal einfach Gottes Sohn zu sein, sollte ja keine Lästerung sein, denn er sagt, wen bezeichnet das Wort Gottes als Götter? Bezeichnet Menschen. Nämlich, Jesus legt auch diesen Psalm direkt aus, an wen ist dieser Psalm 82 gerichtet gewesen? Und zwar an das Volk Israel, höchstwahrscheinlich damals, als sie in der Wüste waren. Als sie ganz deutlich den Bund mit Gott schlossen, indem er ganz deutlich ihnen gezeigt hat, wie sie vor ihm leben und wandeln sollen, und er ihnen damit gezeigt hat, ihr sollt meine Repräsentanten hier auf Erden sein. Das Volk Israel, wandernd durch die Wüste, sollte Gott und dann in alle Zeiten ganz deutlich den anderen Nationen zeigen. Wie wir das heute tun, in unserem Leben, mit unseren Worten und im Werk, sollten sie Götter sein. Und zwar jeder, der das Volk gesehen hat, Menschen aus diesem Volk gesehen hat, sollte von ihnen direkt auf Gott schließen. Es waren nicht bestimmte Leute Götter genannt, es war, an die das Wort erging. Und damals erging der Bund an das ganze Volk Israel. Ihr seid Repräsentanten Gottes. Ihr sollt mein Gesetz halten. Ihr sollt die guten Werke tun, die ich für euch vorbereitet habe. Ihr sollt mein Volk sein. Ihr sollt abgesondert, ihr sollt heilig sein. Und weil ihr heilig und abgesondert seid, sollt ihr auch Gerechtigkeit üben und leben. Ihr sollt für das Recht des Armen einstehen. Ihr sollt für das Recht des Geringen einstehen. Ihr sollt den Unterschied machen zu jeder anderen Nation, die zu dieser damaligen Zeit gelebt hat. Während in den anderen Nationen das Recht des Stärkeren galt, während in den anderen Nationen ein König als Gott verehrt worden ist, sollten sie in dem Sinne Götter sein, dass jeder, der ihr Leben gesehen hat, ganz deutlich sah, das sind Kinder des Höchsten, Söhne des Höchsten. Aber Israel wird diesem nicht gerecht. Deswegen gibt es Gericht. Deswegen wandelt der Gott unter den Göttern und schaut auf sie herab, weil sie Menschen sind und es nicht hinbekommen, Repräsentanten Gottes zu sein, so wie er es von ihnen verlangt hat. Sie sollen gute Hirten sein. Aber was passiert? Die Geschichte zeigt, dass viele von ihnen Gott nicht gehorchten und, wie Jesus dann auch dieses Bild benutzt, Mietlinge unter ihnen aufgetreten sind, die gar keinen Anspruch daran hatten, Hirte zu sein, Schafe zu hüten, sondern es fürs Geld gemacht haben, für Ehre, für Ruhm, für alles andere. Aber nicht, um Gott zu repräsentieren, um auf Gott schließen zu lassen, indem andere auf sie gesehen haben, Gott die Ehre zu geben. Sie gaben sich selbst die Ehre, sie gaben anderen untereinander die Ehre, sie haben Gott nicht verherrlicht. Und damit haben sie diesen Götterstatus auch nicht verdient. Jesus geht hier nicht weiter darauf ein, wie es weitergeht, sondern er möchte einfach nur hier mit dem Wort Gott herausfordern und sagen, also worin besteht dann die Lästerung, wenn die Bibel auch euch Götter nennt, in der Hinsicht, dass ihr Repräsentanten Gottes seid. Und will ihr Denken herausfordern, dass nicht einfach nur die Behauptung Sohn Gottes eine Lästerung ist, sondern die Behauptung ganz deutlich macht, wenn ihr schon nur Repräsentanten Gottes sein solltet, wie viel mehr der, der durch sein Wort und Werk ganz klar als Messias bestätigt ist, ist wahrer Gott und nicht einer der Götter. Vers 36. Wie könnt ihr da dem, welchen der Vater geheiligt hat, geheiligt und gesandt hat, in die Welt gesandt hat, Lästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Und die Worte geweiht und abgesondert werden zu diesem Zeitpunkt, als Jesus diese Rede hält oder diese Konfrontation mit der Meute sucht, gefeiert. Nämlich, davor die Verse 22 und 23, es ist das Fest der Tempelweihe. Dazu müssen wir ein wenig zurück in der Geschichte. Israel war lange Zeit Spielball verschiedener Völker, verschiedener großer Herrschaften. Eines davon war ein Reich in Ägypten und ein Reich in Syrien. In Ägypten waren es die Ptolemäer, bei den Syrern hieß damals das Volk die Seleukiden. Und sie kämpften mit gegeneinander um das Stück Land Israel, was wir heute als Israel kennen. Um dieses Stück ging es ganze Zeit. Und so kämpften sie gegeneinander und dieses Fleckchen Erde war lange Spielball dieser großen Völker. Und irgendwann mal schaffen es die Seleukiden, also Syrien im Norden, es Jerusalem einzunehmen. Und besonders einer ihrer Herrführer und einer ihrer Könige war besonders für seine Brutalität und für seine Perversion bekannt. Und zwar Antiochus Epiphanes, etwa 160 vor Christus, also nicht lange vor Jesus, kommt er auf und er entweiht den Tempel durch zwei Akte. Und zwar stellt er die Statue des Zeus mitten im Tempel auf und lässt sie dort verehren und verherrlichen. Und das andere ist, dass Schweineopfer auf dem Altar gebracht werden, so die Überlieferung. Dies bringt eine Schar von Juden sehr stark gegen diesen König auf. Man nennt sie Makkabäer. Es gibt die Apokryphen, falls jemand davon gehört hat. Darin wird dieser Aufstand sehr deutlich beschrieben, also als geschichtliches Manuskript empfehlenswert zu lesen. Josephus Flavius berichtet auch über diesen Aufstand. Und irgendwann mal reicht es ihnen, dass der Tempel so entweiht worden ist, dass dieser Tempel, der auch wiederum Gottes Wohnort repräsentieren soll, so in Verruf geraten ist. Da steht eine Statue eines völlig verkehrten Gottes da drin und es werden Schweine geopfert, unheilige Tiere. Und es führt zu diesem Aufstand. Der Tempel wird gereinigt, die Seleukiden vertrieben. Und nun muss der Tempel nach einem gewissen Ritual wieder geheiligt werden. Und es gibt dadurch dieses Fest der Tempelweihe oder auch Lichterfest genannt. Denn so sagt es die Überlieferung, sie haben Öl für den Leuchter und zwar nur noch für einen Tag. Die Herstellung des Öles aber beträgt 8 Tage. Und so gießen sie mit diesem Öl für einen Tag den Leuchter voll, zünden ihn an in der Hoffnung, dass er brennen wird und nicht ausgeht. Und es geschieht dieses Wunder, dass dieser Leuchter mit dem Vorrat für einen Tag 8 Tage durchbrennt, bis neues Öl da ist und sie damit diesen Leuchter immer angezündet oder dass der Leuchter immer gebrannt hat. Hinter diesem historischen Kontext steht nun Jesus bei diesem Fest der Tempelweihe. Er ist genau an diesem Fest, an dem es darum geht, dass der Tempel heilig sein soll, dass der Tempel rein sein soll. Und das Wort heilig ist ja nicht nur eine absolute Reinheit, sondern auch eine Abgesondertheit. Von allem anderen abgesondert sein, nutzt Jesus nun diese zwei Wörter, die an diesem Fest so gefeiert werden. Die Weihe und das Abgesonderte, das Heilige. Und nutzt es auf sich und sagt, wie viel mehr müsst ihr nun an den glauben, der nicht nur einfach aus Steinen besteht, der nicht nur irgendein großer Lehrer ist, sondern vielmehr der vor euch steht und vom Vater abgesondert worden ist, geheiligt worden ist für seinen Dienst, und zwar Jesus Christus. Der Tempel sollte immer nur ein Zeichen auf Jesus sein. Das Alte Testament zeigt deutlich, dass die Propheten, die Schriften alle auf Jesus blicken, dass der Tempel auch nur vorübergehend da ist. Denn Gott wohnt nicht in irgendwelchen Gebäuden. Gott wohnt nicht in irgendwelchen Werken aus Steinen. Das ist nicht der Wohnort Gottes. Genauso wie Israel nur Repräsentant sein konnte, niemand von ihnen aber Gott sein konnte, so war auch der Tempel nur temporär da, um Gottes Wohnort zu verdeutlichen, dass er unter seinen Leuten wohnt. Nun ist der wahre Gott da und der wahre Tempel da unter ihnen, von Gott dem Vater gesandt und geweiht für diesen Dienst. Und diesen wollen sie nicht annehmen, während sie den Tempel aus Steinen dafür feiern, dass er von Gott abgesondert und geweiht ist. Das ist eine Ironie. Das zeigt die völlige Blindheit von Menschen, die das eine sehen, die Schatten sehen, aber das Wahre ablehnen. Für uns ist das auch deswegen wichtig, ganz deutlich auf Jesus zu blicken, uns nicht davon abzubringen, indem wir wieder irgendwelche Ritualen folgen, irgendwie in Richtungen gehen, die nicht richtig sind, sondern wir haben jetzt Jesus. Wir brauchen keine Tempel mehr, wir brauchen nicht irgendwelche Dinge um uns herum, die uns auf Jesus hinführen, sondern wir haben Gott höchstpersönlich in Jesus. Und auch hier ist das sehr deutlich mit dem ersten Punkt verbunden, was die Werke und Worte angeht. Denn hier wird deutlich, wie sehen die guten Werke aus? Also wir leben Gegenkultur, wir leben ein heiliges Leben, ein abgesondertes Leben gegenüber den anderen. Dies zeigt deutlich, wie wir in Beziehung zu Jesus stehen, was der Glaube an Jesus ausmacht. Es ist nicht nur ein Annehmen von dem, was Jesus sagt und dann der Versuch, danach zu leben, sondern du musst dich heiligen. Du musst dich absondern. Deine Werke werden so anders aussehen wie die dieser Welt. Denn du bist abgesondert. Du bist für Gott geweiht. Das sollte dein Leben prägen. Jesus lebt uns das vor. Er ist geweiht und abgesondert. Und so sollen auch wir geweiht und abgesondert sein. Uns nicht mit der Welt einlassen und dadurch als Lichter in dieser Welt leuchten. Die Verse 40 und 42. Davor noch Vers 39, die umherstehenden Menschen überzeugen diese Argumente nicht. Aber es ist auch deutlich, weil Jesus davor ihnen gesagt hat, weil sie nicht zu seinen Schafen gehören, werden sie es auch nicht verstehen. Trotzdem ergeht über sie das Gericht Gottes, denn sie hören seine Worte und sie hören seine Stimme und sie lehnen ihn ab. Und deswegen bleibt ihr Herz weiterhin völlig kalt. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Er hat sein Werk getan, seinen öffentlichen Dienst. Und damit kommen wir zu der ersten Klammer sozusagen des Johannesevangeliums. Sie beginnt nämlich in Kapitel 1 mit dem Werk von Johannes dem Täufer. Das sind jetzt die Verse 40 bis 42. Er zog nun wieder in das Ostjordanland, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Da kamen viele zu ihm und sagten, Johannes hat zwar keinerlei Wunderzeichen getan, alles aber, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr gewesen und viele glaubten dort an ihn. Und damit schließt sich diese Klammer des öffentlichen Dienstes Jesu. Sie beginnt mit der Stimme eines Rufenden in der Wüste, der den Weg ebnet für den, der kommen soll, der viel größer ist als der, der vor ihm ist. Johannes, der etwas älter ist, Johannes, der den Dienst vor Jesus beginnt, ist nur Bote. Johannes soll diesen Weg ebnen für den, der das Lamm Gottes ist, der die Sünden dieser Welt tragen wird. Johannes hat einen Dienst, der vergehen soll, denn es kommt ein größerer, dessen Dienst in Ewigkeit bestehen wird. Und das ist nämlich die Klammer. Johannes Dienst beginnt mit der Stimme eines Rufenden und sie endet mit der Stimme eines Märtyrers, der für den Glauben stirbt und damit auch sein Werk auf dieser Erde beendet hat. Und Jesus den Platz gibt, den er benötigt. Er lebt da das Leben eines einfachen Mannes. Doch er hatte einen sehr großen Auftrag. Er sollte Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Und er hinterlässt ein großartiges Zeugnis, denn es kommen so viele zum Glauben durch die Worte des Johannes. Sein Leben war davon geprägt, Jesus zu bezeugen. Nicht nur Johannes. Johannes reiht sich in eine Reihe von vielen Propheten ein, die von Jesus geweissagt und prophezeit haben. Mose hat von ihm prophezeit, dass ein größerer Prophet nach ihm kommen wird. Abraham sah den Tag Jesu und freute sich. Elia tat große Wunder und zeigte ganz deutlich, dass einer kommen wird, der viel größere Wunder bringen wird, der ein anderes Feuer vom Himmel bringen wird. Männer und Frauen des Glaubens lebten und starben für diesen Namen Jesus Christus. Und sie glaubten nicht einfach nur einem wunderbaren Lehrer und einem wunderbaren Mann, sondern sie glaubten an ihn, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist. Und wieso? Weil er alles, was er getan und gesagt hat, wahr geworden ist. Weil Jesus ganz deutlich durch sein Leben, durch sein Werk, Worte, durch seinen Vater, die Schrift und die Propheten deutlich bezeugt ist, er ist Herr und kein anderer. Es gibt keine andere Option. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und das war die Motivation für die Jünger, für ihn zu sterben. Nicht irgendeine Lüge, die sie sich erdacht haben, sondern die Tatsache, dass er auferstanden ist und damit bestätigt worden ist als Sohn Gottes, brachte sie dazu, in den Tod zu gehen, für die Botschaft, die es wirklich wert ist, verkündet zu werden. Und lieber Bruder, liebe Schwester, das sollte für uns Motivation sein, auch an Jesus zu glauben und von ihm zu zeugen, so wie Johannes es tat. Hier bestätigen die Menschen um Jesus herum nochmal, dass er keine Wunderzeichen getan hat. Also er war keiner der großen Propheten für die Menschen, obwohl er für die Bibel ein großer Prophet ist, weil er den Weg des Herrn ebnet. Aber für die Menschen war er ein kleiner. Elia hat viel größere Wunder getan. Mose hat sie durch die Wüste geführt. Hier kommt einer in der Wüste mit Kamelhaaren bedeckt, der ihnen einfach von einem anderen erzählt. Doch sie glaubten seinem Zeugnis, denn sein Zeugnis war wahr. Das ist Motivation für dich und mich, indem wir vielleicht keine großen Wunder und Zeichen tun werden, sondern wir bezeugen sollen mit unseren Worten, mit unseren Taten, wer Jesus ist. Dass die Menschen an Jesus glauben und nicht die Wunder bringen hier an dieser Stelle Menschen zum Glauben, sondern das Wort, das Johannes gesprochen hat, das Johannes bezeugt hat. Und das sollte Motivation für dein Leben sein, das vielleicht nicht voller Wunder ist, das nicht großartig herausstrahlt. Du kannst eine einfache Stimme sein, in der Wüste, zu Hause, am Arbeitsplatz, wo du auch bist, und Jesus bezeugen. Und viele glaubten dort an ihn. Vielleicht sitzt auch heute jemand unter uns, der, nachdem er all dies gehört hat, sagt, ja, aber warum soll ich glauben? Warum ist es wirklich so wichtig, an Jesus zu glauben? Warum kann man das nicht einfach weiterhin als Option offen lassen und zur Seite legen? Wir haben heute Psalm 82 gehört. Er ist eine Prophezeiung auf Jesus und Vers 8 ist eine Prophetie, die noch aussteht und die wir erwarten. Psalm 82, Vers 8. Erhebe dich, Gott, richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker. Johannes möchte, dass du die Worte Jesu und sein Werk und Wunder siehst und an ihn glaubst, weil er Gott ist. Es gibt keine andere Option, es gibt keinen anderen. Und du sollst glauben, damit du ewiges Leben bekommst, dass du in Ewigkeit mit Gott versöhnt bist. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir glauben und bezeugen, dass es das Gericht gibt. Und das bezeugt auch Jesus, dass alle Toten und Lebendigen gerichtet werden. Es werden alle Menschen auferstehen, selbst die, die verbrannt worden sind oder die im Meer versenkt worden sind. All das Meer und all die Erde wird die Menschen zurückgeben, denn jeder von uns muss vor Gott stehen. Die einen versöhnt mit Gott und voller Freude, weil sie von ihm erwählt worden sind und als seine Kinder dieses Leben gelebt haben, für ihn manche sogar gestorben sind, um seines Namens willen. Die anderen müssen dafür auferstehen, um gerichtet zu werden, denn sie haben Gott abgelehnt. Sie haben nicht an den Sohn geglaubt. Sie haben Jesus vielleicht als Morallehrer gesehen. Sie haben ihn vielleicht als großen Propheten anerkannt und eingeordnet. Aber sie haben ihn nicht als Gott anerkannt und haben ihr Knie nicht vor ihm gebeugt. Und deswegen, heute, wenn du seine Stimme hörst, so darfst du zu Jesus kommen. Du darfst ihn als Herrn anerkennen. Du darfst dein Leben ihm übergeben, dass du Frieden mit ihm hast in Ewigkeit. Und für die, die an ihn glauben, glaube weiterhin an Jesus Christus und bezeuge ihn aus deinem Glauben heraus, durch Wort und durch Werk, durch dein heiliges Leben, das durch Gott gewirkt wird, damit du als Repräsentant Gottes hier auf Erden Menschen überzeugst, Menschen überführst in ihrer Sünde, dass sie gerettet werden, dass sie Frieden mit Gott finden. Und deswegen lasst uns unseren großen Gott dafür danken, dass er uns das Heil geschenkt hat, dass wir an ihn glauben dürfen und auch, dass unser Gebet ist, dass Menschen zu Gott geführt werden durch unser Leben und unser Werk. Jesus sei die Ehre. Amen.